Schön, dass ihr da seid und schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, Online-Familie ist auch dabei. Amen. Lass uns mal aufschlagen heute Morgen zum 1. Mose Kapitel 3. 1. Mose Kapitel 3. Und da schauen wir was an. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt Gespräche mit Schlangen. Wir werden mal anschauen, wie jemand mit einer Schlange geredet hat und das hat zum Verderben geführt. Und dann sehen wir, dass eine andere Schlange zum Segen führt. Sagst du, eine Schlange zum Segen? Ja. Wir schauen uns an, wohin Unzufriedenheit führt und wohin Dankbarkeit führt. Unter Gott ist nämlich ganz, ganz phänomenal. Okay, gut. 1. Mose Kapitel 3, habt ihr das gefunden? Wenn nicht, dann schau bei jemand anderem mit rein. Und ich lege hier mal los. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Nicht stärker, nicht beeindruckender, nur listiger. So, wenn jemand listig ist, dann hat es viel mit Gedanken zu tun. Und das sehen wir jetzt gleich. Und diese Schlange, die sprach zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Also die Schlange kommt und fängt an, mit Eva, mit einer gläubigen Frau, über Gott zu reden und über sein Wort zu reden. Sag mal, glaubt ihr das wirklich so? Ist es bei euch so, dass hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von den Bäumen des Gartens nicht essen dürft? Tut Gott euch etwas vorenthalten vielleicht? Und Eva fängt an zu predigen. Also sehen wir jetzt gleich. Da sagte die Frau zur Schlange, von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und ihr sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Also, Eva kannte das Wort Gottes. Sie hat ihrem Pastor zugehört, sie hat gleich noch seine Auslegung dazu gekriegt. Also die war jemand, der in den Gottesdienst kam, vielleicht sogar am Mittwoch im Gottesdienst saß und zugehört hat, was dort gepredigt wurde. Denn als sie gefragt wurde von der Schlange, wie ist denn es eigentlich, was glaubt ihr, was sollten ihr tun und was sollt ihr nicht tun, wusste sie sofort, was sie sagen musste. Also die Schlange spricht hier zu jemandem, der Gemeindemitglied ist. Jemand, der eine Ahnung hat vom Wort Gottes. In dem Herzen dieser Frau ist kein Mangel an Wort Gottes. Ja? Was zu sagen war, was zu wissen war, das wusste sie. Sehr interessant. Wir können davon ausgehen, dass wenn die Schlange zu dieser gläubigen Frau gegangen ist, dass die Schlange auch zu anderen gläubigen Frauen und Männern geht. Und anfängt mit ihr zu reden. Und also wir können davon essen, aber von dem Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen, ihr sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Gott hat uns gesagt, was wir tun sollen, damit wir leben, von den ganzen Bäumen essen, und was wir nicht tun sollen, damit wir nicht sterben, nämlich von diesem einen Baum nicht essen. Und jetzt fängt die Schlange mit ihrer List an und sagt in Vers 4, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan werden. Hey, du hältst dich ja an das Wort Gottes? Du denkst, dass die Bibel noch relevant ist für deine Tage, für diese Zeit? Aber wo lebst denn du? Du musst doch offen sein, weltoffen für neue Gedanken, neue Ideen. Du musst doch mit der Zeit gehen, du musst doch modern sein. Jetzt pass mal auf. Gott weiß, dass an dem Tag, wo ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden. Du brauchst eine neue Sicht auf die Welt. Und wenn du das Wort Gottes übertrittst, dann kriegst du eine völlig neue Sicht auf die Welt. Dann siehst du das, dann kriegst du die wahre Sicht, dann siehst du die Welt, wie sie wirklich ist. Du kannst die Welt nicht immer nur durch Bibelstellen anschauen und dich immer nur nach Gottes Wort richten und so. Hallo? Iss von dem, was dir da verboten ist. Übertritt es mal, dann siehst du, überhaupt nichts Schlimmes passiert. Keineswegs werdet ihr sterben. Gott sagt, ihr sollt warten, bis ihr verheiratet seid mit dem Dings da, mit Sex und so weiter. Hey, macht doch heute kein Mensch mehr. Es ist nicht gut, sagt der Herr, wenn ihr da zusammenzieht, ohne verheiratet zu sein und so. Kann man doch alles nochmal so sehen. Sag mal, was soll denn das? Spinnt ihr? Sagt die Schlange zu Eva. Und Eva blinzelt und hört weiter zu, denn die Schlange spricht weiter. Sie sagt, wenn ihr esst und das Gebot übertretet, dann werdet ihr sein wie Gott. Ihr müsst dann nicht mehr aufblicken zu ihm, sondern ihr steigt dann auf seine Ebene. Ihr könnt dann selber für euch selber erkennen und festlegen, was richtig und was falsch ist, was gut ist und was schlecht ist. Gott will euch in einer ewigen Unmündigkeit halten. Er will, dass ihr ja nicht selber denkt. Er will immer über euch sein. So ist er. Er tut euch was vorenthalten. So ist Gott. Und ich zeige euch vielleicht ein Bild von der Eva. Jetzt warte mal ganz kurz. Eva vorm Sündenfall. Genau. Könnt ihr das sehen? Ist Eva vorm Sündenfall. Woran erkenne ich, dass es vorm Sündenfall ist? Sie hat noch Kleider an. Erstens und zweitens, schau, da ist ein Rehlein mit Flecken, wahrscheinlich Darmwild. Und Hasen sind da. Bei Hasen ist schon ein bisschen so eine Sache. Weil wenn ein Karnickel vor der Schlange sitzt, dann erstarrt es, richtig? Und dann kommt die Schlange und frisst das Karnickel. Kennt ihr das noch, die Schlange K? Wer kennt die Schlange K? Ja, ja. Ich war als kleiner Bub mit 7 oder so mit meiner Familie im Kino und ich sehe das heute noch vor mir. Schlafe ein. Ja. Und die rotierenden Augen von der Schlange. K. Wer kennt das auch noch? Wer kann sich da auch noch dran erinnern? Ja, Sie. Gemeinsame Kindheitserlebnisse. Meine Kinder genauso. Ja, ich habe die beobachtet, als sie das gesehen haben. Ja. Köstlich. Naja. Also, Eva unterhält sich mit der Schlange. Sieht man jetzt vielleicht auf dem Video nicht so. Macht nichts, brauchen wir jetzt auch nicht verstellen. Blenden wir vielleicht nachher ein, wenn wir das Video bearbeiten. Da ist auf jeden Fall jemand, der runterschaut mit gespaltener Zunge, richtig? Eine riesengroße Schlange, die hier runterschaut. Aber Eva ist völlig unbeeindruckt, hat keine Angst, warum auch? Gott ist für sie, wer kann gegen sie sein? Sie ist im vollkommenen Willen Gottes. Das Leben ist in Ordnung. Da können Schlangen und Skorpione herumkreuchen und fleuchen, macht ihr überhaupt nichts aus. Denn sie und Gott, die sind so, ja? Sie sind beste Freunde. Und es steht nichts zwischen ihr und Gott. Und jetzt ist es problematisch. Sie fängt an, über das, was die Schlange gesagt hat, nachzudenken. Schaut, das Licht, das ihr da in der Hand von der Eva seht, das ist die verbotene Frucht. Die leuchtet. Das ist Versuchung. Eva denkt über das, was die Schlange gesagt hat, nach. Woran erkenne ich das? Weil sie sich mit der Frucht beschäftigt. Und die Schlange hat ja ihre Aufmerksamkeit auf die Frucht gelenkt. So sitzt sie jetzt also da und denkt über diese Frucht noch. Ja, also wenn man es mal so sieht, sieht gut aus. Appetitlich. Riecht gut. Und wenn man es isst, macht es auch noch weise. Gibt auch noch Durchblick. Gibt einem eine völlig neue Sicht auf die Welt. Vielleicht komme ich wirklich zu kurz. Merkt ihr was? Die Schlange hat der Eva Unzufriedenheit mit ihrem Segen eingeimpft. Unzufriedenheit. Du, wenn Eva mit Unzufriedenheit versucht wurde, dann vermute ich mal ganz stark, dass auch alle Kinder von der Eva irgendwann in ihrem Leben mit Unzufriedenheit versucht werden. Eva war in einem vollkommenen Garten, den Gott selbst für sie angelegt hat, mit einem perfekten Ehemann. Alles war wunderbar, alles war spitzenmäßig. Und trotzdem war sie versucht, sich zu beschweren über das, was sie nicht hatte. Aber wir halten mal fest, was sie nicht hatte, war nur ein Hirngespinst, war nur ein Gerede von einer Schlange. Es war nur Pseudo-Segen, den sie nicht hatte. Versteht ihr, was ich meine? Schlange hat ihr gesagt, das fehlt dir noch, dann geht's richtig los, dann geht's los, das brauchst du noch. Und Eva denkt drüber nach, aber das stimmt überhaupt nicht. Sie denkt über eine Lüge nach, sie fängt an, über eine Lüge nachzudenken. So, mein Vorschlag zur Güte, prüf dich mal selber. Beschwerst du dich in deinem Herzen mehr oder bedankst du dich mehr? Beschwerst du dich mehr über den Segen, den du nicht hast oder dankst du Gott für den Segen, den du hast? Denn schau, wenn du lang genug unzufrieden bist mit dem Segen, den Gott dir gegeben hat, der gut ist, der dir angemessen ist, an dem nichts falsch ist, wenn du lang genug unzufrieden bist damit, passiert was. Schau, Eva hat es nicht gemacht wie Jesus. Jesus hat übrigens auch mal Gespräch mit einer Schlange geführt. Er war damals in der Wüste, an dem Ort, an dem Schlangen und Skorpione gewohnheitsmäßig sind. Ich tue die Eva wieder mal. Wir lassen sie jetzt zunächst mal, die reden noch. Jesus hat ja auch, war in der Wüste, wo Schlangen und Skorpione sind, und hatte auch eine Begegnung mit der Schlange, die auch gekommen ist und gesagt hat, Jesus, du bist doch zutiefst unzufrieden mit deinem Magenvolumen, richtig? Ich meine, du hast doch Hunger. Alle anderen haben was. Alle anderen, die nicht so gut sind wie du, alle anderen Sünder, haben den Segen, den du nicht hast, nämlich einen vollen Bauch. Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, so wie hat Gott wirklich gesagt, selber Tonfall, merkt ihr das? Wenn, hat Gott wirklich gesagt, du sollst nicht essen? Wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, dann beweis dir das doch mal. Dann sprich mit deiner geistlichen Kraft, mit der Salbung Gottes zu diesem Stein hier und verwandle ihn in Brot. Denn es kann ja nicht sein, schau, dass Gott, dein liebender, sogenannter liebender Vater, dieser Schuft, dich 40 Tage lang hungern lässt. Aber was sagt Jesus? Denkt Jesus nach über das, was die Schlange gesagt hat? Fängt er an, ja, ich kann es förmlich riechen, das frisch gebackene Brot. Wer hat schon mal frisch gebackenes Brot gerochen? Rocht es gut? Appetitlich, ne? Vor allem, wenn du hungrig bist, vor allem, wenn du schon seit 40 Tagen nichts mehr gegessen hast. Und dann konnte er sich wohl, hätte sich vorstellen können, wie das ist, wenn er das isst, wie das schmeckt und alles, und wie dann plötzlich der Hunger weggeht und diese wohligen Sattheitsgefühle sich einstellen. Hätte er machen können. Das hat Eva hat sowas gemacht. Sie hat sich nämlich hingesetzt, ihr habt das Bild gerade gesehen, schmeckt gut, riecht gut, sieht appetitlich aus, macht weise, schlafe ein. Bei Jesus war das ganz anders. Jesus sagt, mit mir nicht, Freundchen. Mit mir nicht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Wenn Gott mich in die Wüste schickt, wenn Gott will, dass ich 40 Tage nichts esse, dann ist der beste Ort für mich die Wüste und der beste Zustand für mich, hungrig zu sein. Alles klar? Schlange denkt sich, der ist anders als Eva. Ja, und dann hat er es noch ein paar Mal versucht. Das ist nicht unser Thema heute Morgen. Aber wir halten mal fest, er hat nicht angefangen, sich rauszureden, beziehungsweise er hat nicht angefangen, über die Vorschläge der Schlange nachzudenken. Er hat widerstanden. Jakobus Kapitel 4, Vers 6, widersteht dem Teufel und er flieht vor euch. Er schaut, dass er Land gewinnt. Das hat er bei Jesus gemacht. Jesus war, schau, es ist besser, hör mal zu, es ist besser für dich, nichts zu haben für eine gewisse Zeit, als das Falsche, dein ganzes Leben zu haben. So, willst du Gott nachfolgen oder führst du ein Gespräch mit der Schlange? Manche von uns, ne, sage ich euch, führen schon seit Jahr und Tag intensive Gespräche mit der Schlange. Und der Herr sagt zu dir, hey, deswegen kommst du auch nie weiter. Denk an das, was mit Eva passiert ist, als sie gegessen hat. Sie hat gegessen, sie hat ihrem Mann gegeben, um zu essen. Und was ist dann passiert? Ihre Augen wurden aufgetan. Die haben wirklich eine neue Weltsicht bekommen. Aber sie waren dann nicht Gott gleich, sondern sie haben festgestellt, sie sind nackt. Kann man einem Nackten in die Taschen greifen? Schaut, dass die nackt waren, bedeutet nichts anderes, als dass die nichts mehr hatten. Ihr ganzes Leben ist auseinandergefallen, wie ein Koffer für 3 Euro. Wenn du nackt bist, wie gesagt, dann hast du nichts mehr. Du hast nichts mehr. Du bist total reduziert auf nur noch deine bloße, pure Existenz. Und du fühlst dich auch nicht gut, wenn du nichts anhast. Du gehst dann nicht unter die Leute. Du fühlst dich dann befangen unter denen. Okay, und genau das, schau, genau dieser Zustand wird hervorgerufen, wenn du zu lange über die Schlange nachdenkst und was die sagt. Und wenn du dann zum Schluss tust, was sie sagt. Denn Gedanken werden Taten. Und zum Schluss stehst du nackt da, hast nichts mehr. Dein ganzes Leben ist zerstört, vernichtet, kaputt. Du hast jetzt eine neue Weltsicht, ja, aber gleichzeitig hast du ja auch nichts anderes mehr als deine neue Weltsicht. Ja, und der Teufel, der lacht und lacht und lacht und verschlängelt sich, will er, aber dann kommt schon der Herr. Lass mich vielleicht Folgendes anders sagen. Ich sag's gleich. Auf jeden Fall, sie stellen fest, sie sind nackt. Sie haben nichts mehr, sie haben nichts mehr. Die Schöpfung und so weiter ist ihnen jetzt aberkannt worden. Jemand anders trägt jetzt die Krone Adams über die Schöpfung. Die Schlange ist jetzt der Gott dieser Welt. Kannst du nachlesen im 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4. Da ist die Rede davon, dass der Teufel der Gott dieser Welt ist und dass er den Sinn verblendet derjenigen, die nicht an Jesus glauben. So ist es. Die alte Schlange ist plötzlich König der Welt. Ich habe noch ein Bild für euch, genau. Und zwar, wir hatten gerade, das ist Eva im noch nicht gefallenen Zustand und jetzt zeige ich euch die Eva im gefallenen Zustand. Okay? Da, bitte. Seht ihr das? Ein Tränen im Auge. Man sieht nur ihren Kopf für diejenigen, die das nur hören. Ja? Und so, dass er nichts anhat, das haben wir jetzt erspart, diese Schande und diese Scham haben wir jetzt ihr erspart. Und da sehen wir, seht ihr das? Da sehen wir den Teufel jetzt mit ihr redet und sagt, ha, ha, ha. Und jetzt sieht man auch seine Hörner. Weil irgendwann offenbaren sich die, weißt du, irgendwann offenbaren sich die, wenn sie dich gestochen haben. Ungemütlich. Schaut nicht so gut aus. Wollen wir gleich wieder wegmachen. Machen wir wieder was anderes. Denn das sieht ein bisschen aus wie ein Kreuz, richtig? Und das Kreuz richtet sich langsam auf. Müsst ihr euch jetzt vorstellen, es ist stilisiert. Und bleiben wir mal dabei. Okay. So. Eva hat angefangen, zu viel über das, was der Feind ihr erzählt hat, nachzudenken. Und mir ist da was dazu eingefallen. Und zwar, kennt ihr die Medusa? Medusa ist eine Gorgone. Erklärt alles, ne? Sag ich, was ist eine Gorgone? Mag es nicht so spannend. Okay, das sind Figuren aus der griechischen Mythologie. Und zwar war die Medusa eine Frau, die keine Haare hatte, sondern statt Haare Schlangen. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe auch ein Bild gefunden, aber ich habe mir gedacht, das erspare ich euch. Und jedes Mal, wenn die einer angeschaut hat, dann hat er sich in Stein verwandelt. Quasi wie das Kantikel vor der Schlange. Ja, Medusa. Schau, wenn du zu viel über die Gedanken vom Teufel nachdenkst, dann fängst du an, in einer Schlangenwelt zu leben. Dann hast du zum Schluss nur noch Schlangenansichten. Und wo die hinführen, haben wir ja gerade gesehen. Plötzlich standen sie nackig da. Wenn du also nicht mehr nackt dastehen willst, sondern in die Gegenwart Gottes kommen willst, schau, die Nacktheit, die spricht auch davon, dass sie sich nicht mehr würdig gefühlt haben, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Weil eigentlich waren es ja nur sie beide. Hätten sich ja nichts denken dabei müssen. Ja, jetzt haben wir nichts mehr an, ja. Ist ja nicht so schlimm, sind ja nur wir beide. Nee, das Gefühl der Scham, das ging tiefer. Weil sie gewusst haben, sie sind jetzt nicht mehr bereit, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Das ist jetzt unangenehm für sie. Aber dann kommt Gott eben doch und er ruft, Adam, wo bist du? Er hätte das auch anders sagen können. Adam, wo stehst du eigentlich? So im Verhältnis zwischen mir und dir. Denn jetzt ist plötzlich alles anders. Gott kommt auf die Erde wie jeden Tag, um ein bisschen Besuch zu machen, ihr wisst schon, bei Adam und Eva. Und jetzt ist plötzlich alles anders. Jetzt ist plötzlich Kälte hier und er findet sie nicht, sie verstecken sich. Adam, wo bist du? Dir ist es garantiert auch schon mal gegangen. Pass auf. Du gehst heim von der Arbeit und es ist alles in Ordnung zwischen deinen Kollegen und dir. Und dann kommst du am Montag wieder auf die Arbeit und alles sind komisch. Hallo? Und du merkst, ich meine, du hast nichts getan, okay, du hast nichts gemacht. Ihr habt euch die ganze Zeit, das Wochenende über nicht gesehen. Aber irgendwo steht jetzt was zwischen dir und denen. Und du merkst, du weißt, ah ja, die haben sich mit einer Schlange unterhalten. Über mich. Und jetzt ist das irgendwie so komisch. Und Leute, der Teufel kommt doch zu dir und setzt sich bei dir auf die Schulter und sagt zu dir, hör zu. Nimm das Wort Gottes nicht zu ernst. Erstens, sag mal ein bisschen lockerer, weltlicher. Und zweitens, die Verheißungen Gottes. Alle werden geheilt, aber du nicht. Allen werden ihre Sünden vergeben, aber du musst an deinen Sünden weiter leiden. Für dich gibt es keine Befreiung, da kannst du noch so reden. Schau, so redet der Teufel mit dir. Oder er sagt dir, hey, deine Frau, die kann dich nicht leiden. Oder dein Mann kann dich nicht leiden. Deine Kinder können dich nicht leiden. Deine Eltern können dich nicht leiden. Zu deinen Eltern sagt er, die Kinder können dich nicht leiden, sonst würden sie öfter mal anrufen. Oder besuchen. Und so ist dieses Gerede da. Und dann, wie gesagt, wenn man zu sehr darauf eingeht, wachsen einem zum Schluss Schlangen aus dem Kopf. Und man ist eine unerbauliche Erscheinung. Denn wenn du dauernd so nur Schlangengedanken transportierst und es kommen Leute in deine Gegenwart, dann erstarren die zu Stein, ja? Und da kommt irgendwie nichts mehr von denen und da ist keine Interaktion mehr zwischen dir und denen. Und du wendest dich ab und gehst woanders hin und da passiert es wieder genauso. Du kommst bei niemandem mehr an. Du bist nicht mehr in der Lage, vernünftige Beziehungen zu machen. Warum? Weil du zu viel auf Schlangen gehört hast. Und jetzt haben Adam und Eva auf die Schlange gehört, sind in Sünde gefallen und verstecken sich vor Gott. Nicht, weil Gott was falsch gemacht hat, sondern sie. Aber in den Köpfen von Adam und Eva, die ja jetzt mit der Schlange geredet haben und die Schlange Natur in sich haben, schau, da redet die Schlange immer noch. Und die Schlange sagt, Adam, wer war denn schuld? Wer ist denn schuld an deiner Nacktheit? Die Frau, ja, aber die Frau, die hat dir doch Gott gegeben. Adam, Gott ist schuld an deinen Problemen. An deiner Nacktheit ist eigentlich Gott schuld. Hätte dir keine Frau gegeben? Du hättest nie gegessen. Und als Gott dann fragt, Adam, wo bist du? Er hätte auch sagen können, Adam, wo hast du denn die du dich positioniert mir gegenüber? Wo stehst denn du mir gegenüber? Was ist unser Verhältnis zueinander? Adam, hast du vielleicht mit Schlangen geredet? Und Adam sagt, ja, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du mit einer Schlange geredet? Ja, die Frau, die du mir gegeben hast, die gab mir auch nicht aus. Wie gesagt, Mann ist nicht schuld, es ist die Frau. Und eigentlich nicht die Frau, sondern Gott, weil Gott hat ihm ja die Frau gegeben, die ihm dann den Apfel, also die Frucht gegeben hat. Und also hör mal, erwart von Leuten, die sich mit Schlangen unterhalten haben, nicht, dass sie sich bei dir entschuldigen oder überhaupt nur einsehen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Ich meine, das musst du wissen. Weil ansonsten denkst du, was ist denn los mit der Person? Ja, die hat mit der Schlange geredet, meine Güte. Und dann sagt Gott zur Frau, was hast denn du da gemacht? Und die Frau sagt, ja, ich, die Schlange, das war die Schlange. Die Schlange, die hat mich überlistet. Und dann fängt Gott an und sagt, weil du Schlange das gemacht hast, deswegen wirst du auf den Boden rutschen müssen und Dreck fressen alle Tage und deine Nachkommen auch. Pass mal auf, da lernen wir auch was draus. Pass mal auf. Schau, die Schlange war nicht der Teufel. Die Schlange wurde vom Teufel nur benutzt. Die Schlange hat sich dem Teufel als Werkzeug zur Verfügung gestellt. Alles klar? Schau, wenn du Schlangen schlittern siehst, dann sind es keine Dämonen. Ja, du musst keine Angst haben, dass plötzlich einer sagt, hallo, Großer. Ja, brauchst keine Gedanken machen, Schlangen sind keine Dämonen. Die Schlange hat sich hier dem Teufel zur Verfügung gestellt und hat ihn durch sich wirken lassen, um andere zu Fall zu bringen. Was hat die Schlange dafür bekommen? Den Segen? Im Gegenteil, sie hat einen Generationenfluch bekommen, weil du das gemacht hast. Deswegen wirst du auf keinen grünen Zweig kommen. Du musst auf dem Bauch herumrutschen dein ganzes Leben und Dreck fressen. Und ich kenne massig Leute, die auch auf dem Bauch rumrutschen schon ihr ganzes Leben und Dreck fressen. Warum? Weil sie sich dafür hergegeben haben, andere zu Fall zu bringen, anderen zu schaden. Schau, der Teufel, der kommt zu dir, benutzt dich und wenn er dich dann benutzt hat, dann lässt er dich links liegen. Das hat er auch mit der Schlange quasi gemacht. Ach, Schlange, du bist jetzt fertig, du taugst jetzt nichts mehr. Ach, ich lasse dich liegen. Habt ihr schon mal so liegen gebliebene Schlangenhaut gesehen? Es gibt Schlangen, häuten sich und dann liegt bloß noch die Schale da, nur noch die alte Haut. Und der Teufel ist längst wieder mit einer neuen Haut irgendwo und anders unterwegs. So, mein Vorschlag zur Güte ist, gib du dich nie dazu her, andere zu Fall zu bringen. Okay, oder du endest wie die Schlange. Ist kein gutes Ende. Und dann sagt er auch, weil du mein Gebot übertreten hast, das Einzige, das du bekommen hast, deswegen wirst du, liebe Frau, Schmerzen haben bei der Geburt. Und ganz ehrlich, ich kenne Mütter, für die waren die Schmerzen bei der Geburt des Kindes gar nichts. Im Gegensatz zu den Schmerzen, die dieses Kind dann später im Jugendlichen und Erwachsenenalter angestellt hat und vermittelt hat. Also, das Problem von der Eva, dadurch, dass sie zu viel auf die Schlange gehört hat, war, dass sie Probleme und Last und Leid, Schmerz in Beziehungen erlebt hat. Und beim Mann ist es ein bisschen anders gewesen. Gott hat den Erdboden verflucht, von dem er genommen war. Und jetzt muss er sich also mit Mühe und Not davon ernähren. Er muss den Boden brechen, er muss säen, er muss diese Dinge tun. Für ihn sind es Belastungen auf der Arbeit, mit ihrem Zyklus, mit ihrem Herbst und Winter. Im Frühjahr willst du, dass alles blüht und dass es nicht zu kalt ist. In der Ernte willst du dann, dass es nicht regnet, dass es was wird. Und diese ständige Belastung, die zehrt auch. Schau, Belastungen, du hast nichts als Belastungen und Mangel davon, wenn du dich zu viel mit der Schlange unterhältst. Du musst dich mehr mit Gott unterhalten als mit der Schlange. Mit Gott. Und wenn Gott zu dir sagt, geh 40 Tage in die Wüste und leid, weißt du, was dann der beste Ort für dich ist und der beste Zustand? 40 Tage in die Wüste und leid. Denn Gott macht sowas nie. Er verlangt von dir nicht ein Maß an Verzicht und Leid und so weiter. Er verlangt von dir kein Opfer, wenn er nicht schon längst im Hintergrund an einem viel, viel größeren Segen arbeiten würde. Jesus ging voll des Geistes in die Wüste und er kam in der Kraft des Geistes wieder heraus. Er war Jesus, als er in die Wüste ging, aber er war dann ein Turbo-Jesus. Ja, er war ein verherrlichter Jesus, als er wieder rauskam. Und von da an waren seine Worte dann plötzliech so, dass die Massen zusammenliefen. Und von da an war es dann so, dass sein Wort solche Autorität hatte, dass die Dämonen ausgefahren sind, dass Kranke geheilt wurden, dass Tote auferstanden sind. Dass nichts mehr vor ihm widerstanden hat. Nichts. Er musste erst seine Unzufriedenheit besiegen, sich damit arrangieren, mit weniger zurechtzukommen eine Zeit lang. Und dafür hat Gott ihn belohnt. Wenn du bereit bist für deinen Segen, obwohl er dir unzureichend erscheint, für deinen kleinen Segen, den du bis jetzt hast, wenn du bereit bist, für diesen Segen jetzt zu danken, wird Gott alles dran setzen, deinen Segen zu vergrößern. Wenn du allerdings dich zu sehr über deinen Segen beschwerst und zu sehr den Gedanken der Schlange nachhängst. Wie schön wäre es, ja, wenn ich wieder statt in die Gemeinde am Sonntagmorgen, am Samstagabend in die Disco gehen könnte, um dort Typenkids kennenzulernen. Weil das die Schlange kommt und sagt, hey, du sitzt hier rum, bist immer noch ledig, hockst im Gottesdienst, dein Auge hast du schon schweifen lassen, da ist keiner dabei. Auf ledigen Freizeiten war es ja auch schon, da war auch keiner dabei. Mensch, du wirst jeden Tag älter, jede Woche wirst du älter und schaust nur, du musst raus in die Welt. Zieh da was an und schau, dass du was losmachst. Hey, es ist besser für dich, keinen zu haben, als den Falschen. Wir schauen jetzt nicht nach, wer da Ja gesagt hat, so laut und deutlich. Offensichtlich spricht die Botschaft zu jemandem heute Morgen. Okay, jetzt, Adam, wo bist du? Wo stehst du mir gegenüber? Du schaust mich so komisch an, du erzählst allen möglichen Blödsinn über mich. Gott, ja, Gott, wo ist denn Gott, wenn er solche Sachen zulässt und so weiter? Du weißt doch ganz genau, was Sache ist, Adam. Und dann kommt Adam und sagt, ja gut, also die Schlange und überhaupt... Ja, es stimmt, wir haben gegessen. Er bekennt seine Sünde. Er sagt, ich habe ein Problem, Vater. Ich habe ein echtes Problem. Hilfe! Und in dem Moment, in dem du kommst, zu Gott kommst und zu ihm sagst, ich habe ein Problem und ich brauche Hilfe, in dem Moment fängt Gott sofort an mit einem Erlösungswerk. Er setzt sofort ein Erlösungswerk in Motion, wie sagt man, in Betrieb. Er bringt es zum Laufen. Und zwar tötet er jetzt nicht Adam und Eva, obwohl er gesagt hat, ihr müsst sterben, wenn er esst. Er tötet die beiden nicht, stattdessen tötet er zwei Tiere. Das Blut dieser Tiere bedeckt ihre Sünden und dann nimmt er ihr Fell und bekleidet sie mit diesem Fell. Jetzt haben sie wieder was anzuziehen, jetzt können sie wieder in der Gegenwart Gottes stehen, ohne sich zu genieren. Sie können in der Gegenwart Gottes stehen und Gott akzeptiert sie wieder. Gott akzeptiert sie. Gott akzeptiert sie. Wenn du deine dreckselende Sünde bekennst und sagst, hey, ich brauche dringend Hilfe, ich will raus aus diesem Schlangennest im Kopf, ich will mein Medusenhaupt loshaben. Jesus sei mein Perseus, mein Perseus. Ist jetzt egal, wer das war. Der hatte Medusa zum Schluss den Kopf abgenommen. Naja, wenn du sagst, hilf mir, Gott, hilf mir, Hilfe, dann fängt er, du siehst es und merkst es vielleicht gar nicht, aber er fängt im Hintergrund schon an, klicke, die Zahnräder klackern und er fängt an, dir Heil und Segen zukommen zu lassen. Wenn er sieht, du bedankst dich für den kleinen Segen, den du hast, dann wird er danach trachten, dir größeren Segen zu geben. Okay, ich muss jetzt dringend weitermachen. Seid ihr noch da? Habt ihr noch Energie? Okay, gut, alles klar. Genug haben wir gesagt. Wir gehen jetzt mal zum vierten Mose. Vierten Mose, Kapitel 21. Vierter Mose 21. Was ist die Szene? Um was geht's da? Dort ist Israel in der Wüste. Die Wüste ist kein Anfangsort, die Wüste ist auch kein Ziel, die Wüste ist ein Zwischendrinplatz. Ja, die durchquert man von der einen Oase bis zur nächsten, sagen wir mal. Oder von Ägypten bis nach Kanaan. In der Zwischendrin liegt die Wüste und dort geht man jetzt. In dieser Wüste sind seit alter Zeit Schlangen und Skorpione. Schlangen und Skorpione. Ich war schon mal in dieser Wüste in Negev zum Beispiel jetzt. Da sind Schlangen und Skorpione. Und da sagen sie dir, hör zu, wenn du einen Stein hochhebst, aus irgendeinem Grund, vielleicht um dich draufzusetzen, dann, wenn du den hochhebst, dann heb ihn so hoch, dass die Unterseite wegdeutet von dir. Und nicht hin zu dir, sondern weg von dir. Warum? Weil wahrscheinlich unter dem Stein ein Skorpion sitzt. Wenn du plötzlich dem das Dach abnimmst von seiner Bude, dann springt dich der an. Und dann sticht dich der Skorpion und dann ist es auch nicht schön. Deswegen auf die andere Seite, dann springt er nämlich woanders hin, nicht auf dich drauf. Gut, wir wissen also, Schlangen und Skorpione sind da. Und wir sind jetzt aber bei Israel. Israel zieht jetzt also durch die Wüste und sie ziehen durch die Wüste und ziehen durch die Wüste und ziehen durch die Wüste. Und irgendwann sind sie bei Arad, nördliche Negev. Und der König von Arad sieht, da kommt Israel. Was machen die hier? Was wollen die hier? Und dann sagt er, hey, wir greifen die an. Israel ist zu dem Zeitpunkt nicht in kriegerischer Stimmung, überhaupt nicht. Sie sind in der Wüste. Sie wollen die Wüste durchqueren. Sie wollen raus aus der Wüste. Und jetzt plötzlich haben sie auch noch mit einem Riesenproblem zu kämpfen. Der König von Arad, gibt's heute noch diese Stadt, ich war schon dort, der kommt mit seiner ganzen Armee und er fängt an, gegen Israel zu kämpfen und dann gewinnt er auch noch. Und es fallen Menschen aus Israel und sie haben ein Problem. Sie sind in der Wüste und sie haben ein Problem. Sie gehen auf die Knie und sie sagen, Herr Gott im Himmel, wenn du uns hier den Sieg gibst, dann werden wir dieses Problem ein für alle Mal lösen. Herr, die haben uns angegriffen, hilf uns, dass wir uns dagegen wehren. Wir werden die vernichten. Und Gott hat ihnen geholfen. Sie haben gesiegt auf der ganzen Linie. Sie sind in der Wüste unter Schlangen und Skorpionen. Die Schlangen und Skorpione lassen sie aber in Ruhe. Wir lesen nicht, dass sie irgendwie Probleme hätten. Und das Volk ging durch die Wüste und ab und zu fiel einer tot um, weil ihn eine Schlange gebissen hatte. Lesen wir nicht. Passiert einfach nicht. Die essen Manna und sind groß und stark. Die Gegenwart Gottes ist auf ihnen. Die Wolkensäule zieht vor ihnen her, die Feuersäule zieht in der Nacht vor ihnen her. Alles wunderbar. Gottes Schutz und Gottes Segen ist da. Und als sie dann mal angegriffen werden von bösen Leuten, ist Gott sofort da und haut zurück. Und sie leben im totalen Sieg. Wunderbar, oder? Wer hätte es auch gern? Wenn du schon in der Wüste bist, dann wenigstens mit Sieg. Amen. Okay. Und jetzt haben sie einen Eva-Moment. Jetzt fangen sie an, mit der Schlange zu reden. Können nachlesen. Also was ich bis jetzt gepredigt habe, waren vor der Mose 21 die Verse 1, 2, 3 und jetzt kommt Vers 4 und folgende. Bis 9. 4 bis 9. Da heißt jetzt nämlich, und Israel wurde ungeduldig und sie fingen an, sich zu beschweren. Sie fingen an zu murren über Gott. Was ist das für ein Gott, der uns aus Ägypten, aus dem zivilisierten Ägypten herausholt und hier in diese Wildnis hineinstellt? Ich habe gedacht, wenn man sich bekehrt, dann geht es einem hinterher besser. Jetzt haben wir die Zivilisation verlassen und stecken hier fest in der Wüste. Was ist das für ein Gott? Und außerdem, was ist das für ein Pastor, der so Zeug predigt? Was ist mit diesem Mose los? Ja, der hat uns gesagt, dass es gut ist und dass es schön ist und dass wir ins gelobte Land kommen. Wir sind in überhaupt keinem gelobten Land. Wir sind in der Wüste. Und dann fangen sie auch noch an und beschweren sich über den Segen, den sie haben. Das ist Manna. Wer hätte gern auch mal ein bisschen Manna? Na, auf jeden Fall. Mal Manna essen. Am besten Manna essen. Wäre das nicht wunderbar, wenn du jeden Tag Manna bekommen würdest? Jeden Tag, wenn du morgens aufstehst, steht eine riesendicke fette Schüssel Manna da. Du musst nicht mehr arbeiten gehen. Du hast jetzt was zum Essen. Deine Klamotten, die werden einfach nicht alt. Das ist bei Israel so passiert. Die werden einfach nicht krank. Da kann es noch so stürmen und schneien, die können noch so im Unterhemd draußen bei minus 10 Grad im Regen stehen. Ja, macht denen gar nichts aus, die kommen und es ist kein Kranker, kein Schwacher ist unter ihnen. Das ist der Segen, den sie da hatten. Das war ein Hammerleben eigentlich. Aber sie sind mit dem, was sie haben, mit dem Schutz und mit dem Segen und mit der Bewahrung, sind sie nicht zufrieden. Uns ekelt vor dieser elenden Speise. Und es ist das Manna. Gehörst du auch zu der Kategorie von Leuten, von Christen, die einfach natürlich die Wüste nicht leiden können, wer mag die schon, aber dann auch mit dem Segen so notorisch unzufrieden sind? Du kannst nicht rumlaufen und ständig den Segen, den Gott dir gegeben hat, verlästern. Auch wenn er unvollkommen ist, dieser Segen. Dank Gott für den unvollkommenen Segen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag zu ihm, dank Gott. Und den Rest weißt du selber. Für den unvollkommenen Segen. Hey, hallo. Dein Segen wird dir immer unvollkommen vorkommen, wenn sogar Eva im ungefallenen Zustand, im Paradies, den Gott für sie angelegt hat. Ja, super Umgebung, spitze Gesellschaft. Traummann, der einzige, den es überhaupt gibt auf der Welt, ja, den die Gott ihr gegeben hat, Adam. Wenn die in dieser idealen und ohne Gebote, ohne alles, sie konnte, durfte alles machen, was sie wollte. Die konnten machen, was sie wollten. Nichts war ihnen verboten, bis auf diese Frucht essen. Wenn sogar die zur Unzufriedenheit verlockt und versucht wurde, was glaubst du dann, dass mit dir passiert? Dir passiert genau dasselbe. Und mir. Wir müssen also aufpassen, dass wir nicht da sitzen und anfangen, mit bebender Unterlippe zu sagen, Denn zum Schluss stehen wir da, nackt wie die Eva. Unser Leben ist auseinandergefallen und wir haben nichts mehr. Nichts. Das können wir ja nicht wollen. Halleluja. So, was macht jetzt also Gott? Die beschweren sich, die verlästern ihn, die verlästern Mose. Die Schlange hat immer dasselbe Repertoire. Und es ist immer, sei unzufrieden, sei unzufrieden, sei unzufrieden. Wechsel rüber auf die dunkle Seite der Macht und dann hast du eine neue Weltsicht und blickst wirklich durch. Blick nicht auf zu Gott, sondern mach dich Gott gleich. Nimm nicht mehr an, was er zu dir sagt, sondern leg deine eigenen Regeln fest. Hey, wir wissen jetzt, was dann passiert. Zum Schluss stehst du nackt da. Schau, deswegen können alle Ideologien, ob das der Nazismus oder der Kommunismus ist oder der Klimatismus ist oder was weiß ich was ist, alle diese Ökosozialismus, alle diese ganzen Ideologien, die alle ohne Gott auskommen, die werden zum Schluss dazu führen, dass zum Schluss diejenigen, die das praktizieren, nackt sind. Nackt, dass sie nichts mehr haben. Versteht ihr? Das Leben auseinandergefallen ist. Du musst Gott einladen in dein Leben. Dann leiert er, egal was für ein Schurke du warst bisher oder eine Schurkin, dann leiert er ein Erlösungswerk an. Es passiert jetzt Folgendes. Die beschweren sich also. Und dann heißt es weiter, und Gott sandte feurige Schlangen ins Lager. Und die bissen viel Volk. Und das viel Volk starb von Israel. Pass mal auf. Wer hat die Schlangen ins Lager gesandt? Gott. Also pass auf, wenn Gott Schlangen ins Lager sendet, dann kannst du gegen diese Schlange nichts machen. Wenn Gott will, dass da Schlangen sind, dann bist du machtlos. Alles klar? Es gibt gegen die Weisheit Gottes kein Mittel. Du musst dich erst mit Gott wieder gutstellen, dass er die Schlange wieder wegräumt. Ansonsten, da kannst du noch so machen und tun, das geht nicht mehr weg. Wenn Gott die Schlangen kommen lässt, und die beißen die dann. In anderen Worten, Israel, das murrt und unzufrieden ist, hat plötzlich dicke, fette Probleme. Nicht mehr, dass ihnen das Essen nicht schmeckt, sondern jetzt haben sie gesundheitliche Probleme bis zum Tod. Und jetzt kommen sie, immerhin. Jetzt kommen sie mit bebender Unterlippe zu Mose und sagen, Mose, hör zu. Ja, wir haben über Gott geredet und gegen Gott und gegen dich auch. Ja. Wir haben es nicht so gemeint. Könntest du nicht für uns ein gutes Wort bei Gott einlegen? Könntest du nicht für uns beten, sag mal, Mose, die Schlangen, ja, die sind unser Problem. Sag Gott, er soll was machen. Tiere, ihr Lieben. Schlange war für Eva ein Problem, Schlange ist hier ein Problem. Aber es war manchmal auch ein heilsames Problem. Zum Beispiel war der Fisch heilsames Problem für Jona. Die Schweine für den verlorenen Sohn, Tiere. Andererseits der dankbare und völlig Gott ausgelieferte Elia, dem haben Tiere gedient. Raben haben ihn gefüttert, gespeist. Schräge Vögel sind ihm zum Segen geworden. Wenn du Gott dankbar bist, dann werden sogar schräge Vögel dir zum Segen. Halleluja. Und bringen dir einen Segen an und du bist der Segen für sie und so. Halleluja. Okay, gut. Also, schau, was macht Mose jetzt? Er hat jetzt gehört, diejenigen, die dich verflucht haben und über dich geschimpft haben und über dich hergezogen haben, die kommen jetzt und wollen, dass du für sie betest. Mose hätte ja sagen können, könnt ihr euch ans Bein schmieren. Nicht mit mir, bin ich vielleicht euer Dödel. Hat Mose nicht gemacht. Schau, Mose wusste es besser. Mose wusste, wenn Gott für mich ist, dann können die noch so sehr über mich reden. Macht mir gar nichts. Ja, du musst aber ein bisschen freier werden von dem Urteil der anderen Leute. Wenn es dir immer wichtig ist, was die anderen über dich sagen, dann wirst du nie glücklich werden. Unmöglich. Okay? Weil es immer jemanden gibt, der gegen dich ist. Wenn sie sogar gegen Jesus waren, dann hör mal auf. Okay? Also Mose hat die innere Größe, er betet. Und dann sagt Gott ihm einen Plan. Gott leiert sofort einen Erlösungsplan an, so wie bei Adam und Eva auch. Adam und Eva sind gekommen, haben ihre Sünden bekannt und jetzt kommt das Volk Israel und bekennt, ja, wir haben gesündigt, wir waren undankbar, das war nicht richtig, wir haben uns beschwert und es war verkehrt. Hilfe, wir brauchen dringend Hilfe, uns geht so schlecht, gesundheitlich sind wir also wirklich im Eimer. Hilf uns, Herr! Und Gott sagt zu Mose, mach dir eine eherne Schlange, tu sie auf einen hohen Pfahl und richte das Ding auf. Und alle, die diese Schlange anschauen, werden geheilt werden. Und es geht also Mose her und er nimmt Kupfer und er nimmt das entsprechende Metall und er schmilzt es ein. Schau, Kupfer und Bronze, diese Dinge, die sprechen von Gericht. Gericht. Und dann muss er sie ja schmieden, in Form schmieden, mit Hammerschlägen. Ich sage euch ein Geheimnis. Diese Schlange, sehen wir jetzt gleich, ich erkläre das nachher noch. Diese Schlange ist ein Symbol für Jesus. Und der Pfahl war wahrscheinlich kein einfacher Pfosten, weil wenn du da eine Schlange dran machst, wie willst du die dran machen? Die rutscht dir runter. Ja, da brauchst du einen Querbalken, richtig? Und wenn du an einen hohen Pfosten einen Querbalken machst, was kriegst du dann? Ein Kreuz, ganz genau. Und an so ein Kreuz, an dieses Kreuz, mit einem schmalen Mittelbalken, hängt Mose jetzt diese Schlange. Vorher aber muss er sie erst schmieden und mit harten Schlägen schlagen. Schau, diese harten Schläge, mit denen die Schlange, eiserne Schlange geschlagen wird, erstmal wurde sie geschmolzen, wurde heiß gemacht, spricht von Gericht. Dann wurde sie in Form geschlagen, spricht von den Schlägen, die Jesus bekommen hat, zu unserer Erlösung. Die Schuld lag auf ihm, zu unserem Frieden. In seiner Strieme ist uns Heilung geworden. So wird also diese Schlange da gehämmert und dann wird sie an dem Pfosten befestigt, an dem Kreuz befestigt und dann wird's hochgetan. Und Mose hat sagen lassen, jetzt geht gleich eine Schlange hoch, im Volk ging das Wort herum, jetzt geht gleich eine Schlange hoch, die wird aufgerichtet und wenn er die anschaut, dann wird er die geheilt werden. Und alle sind jetzt also ganz gespannt. Sie schauen auf die Wolkensäule und auf die Feuersäule, wahrscheinlich ist es schon eher Abend jetzt, ja, weil dauert ja seine Zeit, bis man so ein Ding schmiedet. Und dann richtet Mose das Ding auf. Das ganze Volk schaut hin und es sieht, wie die Schlange hoch aufgerichtet wird. Und alle sagen, oh, und sehen, was da passiert. Und dann schauen sie diese Schlange an. Und sie sehen, das Ding ist riesengroß. Und im Licht der Wolke glitzert und glänzt, als ob sie brennen würde, diese Schlange. Und das Volk fängt an nachzudenken. Sie sagen, Mensch, das ist ja die größte Schlange aller Zeiten. Die ist viel größer, als was wir hier haben. Mose hat es irgendwie geschafft und hat den König der Schlangen gefangen. Und hatten an ein Kreuz gehängt. Und dann schauen sie und stellen fest, die Schlange bewegt sich nicht. Diese Schlange, die da hängt, die ist tot. Die Schlange, die da hängt, ist machtlos. Sie wird niemanden mehr beißen. Und dann denken sie weiter und denken sich, wenn die große Schlange, wenn der König der Schlangen tot ist, dann bedeutet das, dass auch seine Untertanen ihre Kraft verloren haben. Und während sie so diese Gedanken denken, merken sie, wie Heilung in ihr Herz einzieht und wie ihr Körper gesund wird und sie stellen fest, sie werden geheilt. Schau, sie blicken jetzt nicht auf ihre Bisswunden. Sie glotzen nicht auf ihre Wunden und schreien, ah, was ist passiert? Ich sterbe. Sondern sie schauen auf was anderes. Sie schauen auf die Schlange, die aufgerichtet wurde. Und erkennen, was da hängt, dass die Schlangen besiegt sind. Der König der Schlangen, der hängt dort am Pfahl und er kann nichts mehr tun, er macht nichts mehr, der ist tot. Er rührt sich nicht. Das erinnert mich an Kolosser Kapitel 2, Vers 14. Da heißt es, dass der Schuldschein ans Kreuz genagelt worden ist. Unsere Sündenlitanei ist ans Kreuz genagelt worden. Unser Sündenregister hängt am Kreuz. Und nicht nur das, außerdem ist am Kreuz die Schlange machtlos gemacht worden. Die Gewalten und die Mächte, ja, die sind völlig von allen Kräften entkleidet worden, von aller Macht entkleidet worden. Und die Gewalten und die Mächte, das sind der Teufel und die Seinen. Das ist der Gott dieser Welt. Den hat Gott am Kreuz die Macht genommen, sodass die Sünde nicht mehr über uns herrschen kann, sondern wir sie dominieren. Es gibt für dich einen Ausweg, Heil und Segen aus deiner Pornosucht, aus deiner Krankheit, aus deiner Depression, aus all diesen Dingen. Diese Antwort hat Punkt 5 Buchstaben, sie heißt Jesus. Denn Jesus ist die eigentliche Schlange, die dort an diesem Kreuz hängt. Schau, in dem Moment, in dem die auf die Schlange geschaut haben, wurden sie geheilt. Und diesen Gedanken, den greift Jesus auf. Im Johannesevangelium Kapitel 3. Johannes Kapitel 3. Wir haben bei 1. Mose 3 angefangen, jetzt sind wir in Johannes Kapitel 3. Das ist meine letzte Schriftstelle für heute Morgen. Und was passiert? Ein Pharisäer kommt zu Jesus, will sich mit ihm unterhalten. Jesus spricht mit ihm über interessante Dinge, über die Tatsache, dass du von Neuem geboren werden musst. Dein Herz, dass Politik nicht die Antwort ist, sondern Erneuerung durch den Geist im Herzen, ein neues Herz die Antwort ist und so weiter. Und dann kommt Jesus in Vers 13, Johannes Kapitel 3, Vers 13, auf Folgendes zu sprechen. Er sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhoben hat, so muss der Sohn des Menschen erhoben werden. In anderen Worten, so wie die Schlange am Kreuz hing, so werde ich an ein Kreuz genagelt werden müssen. Und wenn ich dann dort hänge, dann werde ich alle zu mir ziehen, so wie die Schlange alle zu sich gezogen hat. Warum? Weil alle wussten, wenn ich die Schlange anschaue, dann werde ich geheilt. Und so geht jetzt das Wort in der Welt herum, wenn ich auf Jesus schaue, dann werde ich geheilt. Wenn ich auf Jesus schaue, dann werde ich gerettet. Dann gibt es für mich neue Hoffnung, dann gibt es für mich einen neuen Anfang. Egal wie schlimm ich war, bei Eva, die hat einen neuen Anfang bekommen. Das Volk Israel hat einen neuen Anfang bekommen. Was sie tun mussten, waren die Sünden bekennen, Gott um Hilfe bitten und dann hat er es gemacht. Und Jesus sagt, jetzt sollen sie mich anschauen, wenn sie Hilfe wollen. Ich werde alle zu mir ziehen. Und schau, genau so ist es. Wenn du heute auf Jesus blickst, dann siehst du da einen Zerschlagenen. Und der repräsentiert den Fluch, mit dem Gott die Welt verflucht hat. Deine ganzen Probleme, der ganze Fluch, den du auf deinem Leben herumträgst, der ist auf Jesus abgeladen worden. Du bist jetzt frei. Deswegen, hör mal zu. Deswegen studier jetzt nicht ständig deine Einstichlöcher von den Zähnen der Schlange und sag, ja, bin ich wirklich gerettet? Wenn ich wirklich gerettet wäre, dann hätte ich doch diese Einstichlöcher nicht mehr. Und überall, dann ging es mir doch noch besser und so. Nö, das musst du dir abschminken. Du musst dann sagen, hey, ich bin gerettet, der Generationenfluch ist gebrochen, denn ich habe jetzt einen neuen Vater, das ist Gott. Ich habe einen neuen Bruder, das ist Jesus. Ich bin in einer neuen Familie. Und diese Familie kann man nicht verfluchen. So, in dem Moment, in dem du Christ geworden bist, sind alle Flüche, alle Generationenflüche, alle anderen Flüche gebrochen worden von dir. Hör mal zu, der Fluch kriegt seine Kraft aus dem Wort Gottes. Wenn Gott was verflucht, dann ist es verflucht. Hast du mich verstanden? Wenn Gott den Fluch wegnimmt, dann ist es nicht mehr verflucht. Ja, und da kannst du hergehen, wie du willst und sagen, ich brech diesen Fluch über das und das und brech den Fluch. Du brichst überhaupt gar nichts, brichst du. Alles, was du machen kannst, ist an der Freiheit Gottes teilnehmen und neues Land einnehmen, was wieder ein anderes Thema dann ist. Okay, entweder Gott bricht den Fluch oder der Fluch ist nicht gebrochen. Und der Fluch ist in Christus gebrochen. Galater Kapitel 3, Vers 13. Auch jetzt habe ich noch eine Schriftstelle zitiert. Wir waren in Johannes Kapitel 3, Vers 13. Und jetzt sind wir in Galater 3, 13. Was steht da? Christus wurde für uns zum Fluch, damit der Segen Gottes, damit der Segen Abrahams auf uns kommt. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Christus hat uns losgekauft, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Jesus, der dort am Kreuz hing, ja, der war nicht das Lamm, sondern der war die Schlange. Er hat den Fluch auf sich genommen. Und die Schlange ist gekreuzigt, die Schlange ist tot, die Schlange ist vernichtet. Sie hat jetzt nicht mehr die Kräfte und die Mächte, die sie früher hatte. Denn jetzt gibt es ein wirksames Gegengift. Ja, die Hölle wird geplündert, preis dem Herrn. Gegengift, wisst ihr, wie das ist mit Gegengift? Ein Gegengift ist eigentlich auch Schlangengift. Man nimmt eine tödliche Schlange her, nimmt ihr das Gift und injiziert dann einen geringen Prozentsatz dieses Giftes in ein Tier. Und dann reagiert natürlich dieses Tier auf dieses Gift und bildet Antikörper. Diese Antikörper werden dem Blut dieses Tieres entnommen und isoliert. Und dann hast du dein Gegengift. Dieses Gegengift, das in einem Lamm, sagen wir mal, kultiviert worden ist, das wird dir injiziert und dann bist du resistent gegen den Biss der Schlange. Ist es gut oder ist es gut? Ich finde, es ist richtig gut. Okay, Leute, ich habe viel Spaß beim Predigen hier, aber ich muss jetzt Schluss machen, weil sonst komme ich vom Hundertsten ins Tausendste und ich habe jetzt genug gesagt. Okay, mein Vorschlag zur Güte, jetzt pass auf. Du wirst immer, jeden Tag mit Unzufriedenheit kämpfen dürfen. Okay, jeden einzelnen Tag. Es geht nie schnell genug, es ist nie schön genug gewesen, es ist nie gut genug gewesen. Alles ist immer nicht so gut, wie es sein könnte. Willkommen im Club, das geht allen so. Du sagst jetzt aber, hey Schlange, schleich dich, ich widerstehe dir. Es war jetzt gut genug. Ich mag es wie Paulus, ich lerne zufrieden zu sein mit dem Segen, den ich habe. Und ich weiß, wenn ich zufrieden bin, dann wird Gott meinen Segen mehren. Denn wisst ihr, was passiert ist? Das muss ich doch anbringen. Wisst ihr, was passiert ist? Wir sind wieder im 4. Mose, Kapitel 21. Wisst ihr, was passiert ist? Als sie geheilt waren nach ihrer Schlangenepisode. Sie sind weiter rumgezogen in der Wüste. Und sie haben nicht mehr gemurrt. Sie haben nicht, dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, murr nicht mehr. Und jetzt pass auf, was passiert. Sie sind in das Land von Sihon gekommen. Okay? Einem Amoriterkönig. Der hat sofort wieder das Schwert ausgepackt und hat Israel bekämpft. Und was haben sie gemacht? Sie haben gesiegt auf der ganzen Linie. Und dann kam schon der nächste an, der Og von Basan. Wieder so einer, ein Riese. Okay? Einer von der Familie Goliaths quasi. Mit ganz komischen Genen. Ein Problem, das einer alleine ohne Gott nicht lösen kann. Riesen kommen da an und fangen an, Israel niederzuwalzen. Und was passiert? Leute, sie haben sich nicht beschwert, sie haben sich nicht gemurrt, sie haben sich nicht beklagt. Sie haben Gott gelobt und gepriesen und gedankt für den Segen, den sie noch bekommen werden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie in Kanaan ankommen. Wenn, früher oder später werden sie ankommen. Es ist einfach, Gott hat es so beschlossen, also muss es so werden. Schau, du bist jetzt schon so gesegnet, wie du jemals sein wirst. Dein Segen, der wird nur nach und nach immer mehr offenbar. Ist es gut oder ist es gut? Ich finde, es ist richtig gut. Pass auf. Was passiert ist, ist Folgendes. Sie sind wieder bekämpft worden von allen möglichen Leuten. Sie haben alle möglichen Schwierigkeiten gehabt und sie waren immer noch in der Wüste. Gott hat sie nicht aus der Wüste raus und er hat auch die Schlangen und die Skorpione nicht aus der Wüste. Er hat ihnen vielmehr gesagt, tretet auf die Schlangen, tretet auf die Skorpione. Und genau dasselbe sagt Jesus zu uns. Er wird die Probleme nicht aus der Welt nehmen. Er wird dir Sieg über die Probleme geben. Und dazu gehört, dass du dankbar bist, dass du dankbar bist. Kultivier Dankbarkeit. Kultivier Dankbarkeit für das Wenige. Bedank dich jeden Nachbar, Herrn, für den Segen, den du hast. Und dann erlebe, wie Gott den Sihon, den Amoriterkönig, wegfegt, der dich angreifen will. Dann kommt der Nächste schon gleich angaloppiert, ein Riese, der Og von Basan. Gott kickt ihn aus dem Weg. Du musst ein bisschen kämpfen, so tun als ob, ja. Aber in Wirklichkeit ist Gott derjenige, der für dich siegt. So, willst du Sieg oder willst du Nacktheit und den Tod durch einen Schlangenbiss? Du hast die Wahl. Lass uns beten miteinander. Herr, du siehst, wie chronisch unzufrieden viele von uns sind und wie sehr unser Leben darunter leidet. Vater, manche von uns haben ein Medusenhaupt auf dem Kopf. Die sind so mit Stimmungen, Schlangenstimmungen geladen, Herr, dass es nicht mehr feierlich ist. Vater, wir bringen dieses Medusenhaupt jetzt vor dich, diesen Kopf, der nicht mit dir rechnet und nicht auf dich schaut, Herr. Und wir tun Buße drüber. Vater, wir bitten dich um Vergebung in Jesu Namen. Für unsere Haltung der Undankbarkeit, für unsere Rebellion gegen dich, Herr. Und wo wir dein Gebot übertreten haben, wissentlich und willentlich. Vater, wir bekennen vor dir, wir leiden. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst. Und Herr, wir wissen natürlich jetzt, wer der eigentliche Helfer ist. Es ist Jesus, der Gekreuzigte, der für uns gestorben ist und auferstanden ist. Herr, komm in unser Leben, hilf uns, zeig uns, was dein Wille ist, damit wir das dann tun können, Herr, und im Sieg leben, Herr. Und falls du heute da bist, oder falls du mich hörst, und du hast Jesus noch nicht dein Leben gegeben, und du brauchst dringend einen neuen Anfang, du brauchst es, dass Gott ein Erlösungswerk in deinem Leben ins Werk setzt, dann bete jetzt mit mir, und wir beten alle miteinander. Sag mit mir, Vater Gott, ich brauche Hilfe. Jesus, vergib mir meine Sünden. Komm in mein Leben. Mach mich neu. Und tu ein gutes Werk in meinem Leben. Und Herr, ich verpflichte mich, deinem Wort zu folgen, so wie ich es verstehe. Nur eins, Herr, befreie mich vor der Schlange und lass mich Anteil haben an deinem Segen und deinem Leben. Und Herr, ich vergebe ihm Vergebung jetzt. Ich vergebe ihm Vergebung jetzt. und empfange ewiges Leben von dir. Danke, Herr.